Ja, kaum zu glauben, dass schon der letzte Abend ist. Also der letzte Abend für dieses Jahr und der letzte Abend für diese Bibelwoche. Und ich habe mal von einem Ausländer gehört, der Deutsch gelernt hat. Sagt, in eurer deutschen Sprache, wenn man die lernt oder lernen will, man weiß gar nicht, wo in einem Satz, wo ein Wort endet und wo das neue Wort beginnt. Das ist alles an einem Stück. Ja, da hat er wahrscheinlich recht. Ne? Wir haben uns so an unsere Sprache gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr merken. Aber wenn ein Ausländer Deutsch lernt, da ist alles irgendwie so am Stück und da wissen die nicht so auf Anhieb, wo ein Wort endet und wo das neue Wort beginnt. Ich habe so einen Buchstabensalat mitgebracht. Würdet ihr in diesem Buchstabensalat irgendwas erkennen? Irgendein Wort? Oder sogar mehrere? Fürchte, hat jemand entdeckt. Wollen wir gerade einzelne Worte sammeln? Ich könnte euch mal einen heißen Tipp geben. Ihr habt es erkannt, oder? Tatsächlich ist in diesem Buchstabensalat eines der bekanntesten Bibelworte drin, nämlich: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aus Jesaja 43. Und ich habe gedacht, wenn wir das Bibelwort mal ganz persönlich nehmen, dann könnten wir doch ganz einfach an der Stelle, wo es heißt, bei deinem Namen, unseren Namen einsetzen. Und jetzt nicht nur in Gedanken, so ganz still jeder für sich, sondern wie wäre es, wenn wir den Bibelvers mal laut und zusammenlesen und an der Stelle, wo Namen kommt, dass jeder seinen Vornamen an der Stelle einsetzt. Wollen wir das mal machen? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen, Heiner, gerufen, du bist mein. So werden Bibelworte persönlich, wenn man sie ganz persönlich nimmt und versteht. Und das darf man ab und zu. Wir haben uns mit dem Propheten Elia beschäftigt, der große Protestant im Alten Testament. Die Mauer im Kopf musste fallen in seinem Kopf, weil er Berührungsängste hatte zu den Menschen ohne Gott, zu den Heiden, zu den Ausgegrenzten. Und wie er sie überwunden hat, diese Ängste, darüber haben wir auch nachgelesen und nachgehört und haben uns gestern Abend gefragt, ja ziemlich hart, aber fair, was da alles passiert ist auf dem Berg Karmel und heute Abend die Überschrift auf der Flucht. Und wo ich vorhin gesagt habe, wenn Ausländer unsere Sprache lernen, haben die es manchmal schwer, umgekehrt. Wenn wir eine ausländische Sprache lernen, wir haben es auch schwer. Von welcher Sprache spreche ich? Kann das jemand lesen? Ich kann es auch nicht lesen. Ich konnte es aber abschreiben. Das ist tatsächlich Chinesisch. Und wir hatten mal in der Bibelschule bei uns 2 oder 3 Jahre lang auch jedes Jahr ein oder zwei Studenten aus China, die konnten gut Deutsch sprechen, da habe ich gestaunt. Und da habe ich auch den einen oder anderen Brocken Chinesisch jetzt nicht sprechen gelernt, aber von der Bedeutung her. Dieses komplizierte Schriftzeichen, wenn man es übersetzt, heißt Krise. Und ich habe ja fast eine gekriegt, als ich es abgeschrieben habe. Ne? Krise. Und das Besondere bei der chinesischen Krise ist, sie besteht aus 2 Hälften. Die linke Hälfte heißt und bringt genau das zum Ausdruck, was wir landläufig auch mit einer Krise verbinden, nämlich Gefahr oder Katastrophe. So. Und die rechte Seite des Schriftzeichens heißt Chance oder Gelegenheit. Aha. Unsere Freunde in Fernost gewinnen einer Krise nicht immer nur was Negatives ab, sondern sie rechnen damit, eine Krise kann auch ein Wendepunkt sein zum Guten. In der Medizin spricht man auch manchmal von einer Krise, dass sich da eine schlechte Prognose manchmal zum Guten wendet. Und Krise, apropos Krise, heute Abend kommen wir ja ins Kapitel 19 von 1. Könige in der Elia-Geschichte. Und da könnte man auch die Überschrift nehmen, Elia in der Krise. Und das kam so. Ahab, also der König Ahab, sagte Isebel alles, was Elia getan hatte auf dem Berg Karmel mit diesem Opfer. Also die Baalspriester sollten opfern und er hat ein Opfer vorbereitet. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, dem das Opfer genehm ist, der sei der lebendige Gott. Und ja, Ahab sagt also Isebel alles, was Elia getan hat. Und Isebel sagt zu Elia, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen mit dir um diese Zeit das tue, was du diesen, nämlich den Baalsgöttern, getan hast. Elia hat nämlich, der war so sehr in Rage geraten über dem, was der Baalskult angerichtet hat im Land Israel und im Volk Israel und dieses Abdriften zum Götzendienst. Und er hat schriftgemäß die Ratzeputz umgebracht. Und jetzt beruft sich Isebel auf die Götter, von denen sich gerade erwiesen hat, dass es sie gar nicht gibt. Sie beruft sich auf die und sagt, morgen um diese Zeit, Elia, bist du dran. Und da fürchtete er sich. Und das ist jetzt eine Seite in seinem Leben, die wir bisher nicht kannten. Er fürchtet sich, lief um sein Leben. Und das ist die besagte Krise. Und eine Krise, also Elias Krise, aber ich wage zu sagen, auch unsere Krisen haben mitunter ja, eine Ursachenseite und eine Auslöserseite. Auf der Ursachenseite war es bei Elia wohl so, er hatte jahrelang massive geistliche Auseinandersetzungen zu führen und geistliche Konflikte in sich auszutragen. Einhergehend mit, ja, was der äußerliche Mensch erlebt, muss der innerliche verarbeiten und einhergehend also mit großen psychischen Spannungen. Und dazu kamen körperliche Erschöpfungen. Eines dieser Ursachenblöcke würde völlig reichen, um eine Krise auszulösen. Aber die Kombination dieser drei Teile, dann ist das Krisenpotenzial so groß, dass es nur eines Piekses bedarf und die Krise ist da. Und auf der Auslöserseite ist es nun so, dass die Königin Isebel ihn bedroht hat, ich bringe dich um, morgen um diese Zeit bist du dran. Ihre Drohung, sie vermittelt ihm das Gefühl der Unterlegenheit und umgekehrt, sie spielt ihre Übermacht und ihre Überheblichkeit heraus. Und das, wie gesagt, verursacht bei dem Elia genau das, was wir gerade schon gelesen haben. Er fürchtet sich, läuft um sein Leben, so schnell er kann und so weit er kann, bis er nicht mehr kann, in der Wüste. Und dort heißt es, ich zitiere aus 1. Könige 19, Vers 4, Herr, es ist genug. Es ist genug. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Nimm meine Seele von mir. Ich will nicht mehr leben. Mit medizinischen Begriffen von heute, die ja Elia noch nicht kannte, aber mit medizinischen Begriffen von heute würde jeder Arzt dem Elia was bescheinigen? Der hat ein Burnout. Der hat ein Burnout, der ist in eine tiefe Depression hineingerutscht. Und wenn wir zurückblicken auf das, was sich bisher in seinem Leben getan hat oder ereignet hat, müssen wir sagen, ja, so war's. wie gesagt, die ganze Geschichte mit Ahab und Isabel. Israel ist verführt, die Hungersnot kam, die hat auch ihn betroffen. Er musste auch seinen Gürtel enger schnallen. Er war zwar am Bach Krit und wurde durch Raben versorgt, ja. Dann schickt ihn Gott nach Zarpat, ins heidnische Ausland, zu einer Witwe, die ihn versorgen soll. Am Ende hat er sie versorgt. Dann ist der Sohn der Witwe gestorben. Den hat er wieder zum Leben erweckt. Dann kam der Hofmeister Obadja mit irgendwelchen Vorwürfen. Dann kam die große Auseinandersetzung auf dem Berg Karmel. Dann begegnet er dem König Ahab. Und die Baals- und Aschera-Priester waren 850. Und wer war der eine? Das war er. Und am Schluss, darüber sprachen wir gestern, legt er noch einen Marathonlauf hin. Marathonlauf heißt ziemliche Erschöpfung. Und alle diese Ereignisse, wie gesagt, die gingen einher mit Sorgen, Zukunftsängste, Entbehrungen, Abstellgleissituationen, Unsicherheit, endlose Gespräche, konfrontiert mit Leid und Not, auf das er keine Antwort hat. Der Obadja macht ihm Vorwürfe, der mit dem Ahab die Konfrontation, die Auseinandersetzung und die Unterlegenheit, menschlich gesehen, den Baals- und Aschera-Priester gegenüber. Und er ist physisch am Ende. Von Elia jetzt mal abgesehen, blenden wir mal alles weg, was ihn betrifft, und schauen uns diese Begriffe an. Kann es sein, dass der ein oder andere Begriff auch uns betrifft? Gerade heute vielleicht? Gerade in dieser Zeit? Irgendwelche Sorgen, irgendwelche Zukunftsängste, irgendwelche Unsicherheiten, irgendwelche Auseinandersetzungen. Und manch einer, tja, wenn man lange genug darüber nachdenkt, muss man zustimmen, wahrscheinlich gibt es das auch, dass wir physisch oder auch psychisch hier und dort am Ende sind. Ja, und dann? Und seht, das ist ein Grund, warum wir die Bibel lesen, weil uns die Bibel auch sowas wie einen Spiegel vor Augen hält, dass wir uns darin wiederfinden. Und dass wir uns jetzt nicht nur mit den negativen Dingen wiederfinden, sondern dass wir auch Gott fragen, was hat so die Geschichte mir zu sagen? Und wie geht sie weiter? Und was kommt dann? Sein Gebet war, ich habe es gerade schon vorgelesen, es ist genug. Nimm, Herr, meine Seele, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und so ist er in der Wüste, ganz weit unten. Ups, jetzt habe ich das nochmal. Und jetzt wollen wir mal schauen, wenn wir da weiterlesen in Kapitel 19. Wir sammeln einfach mal so ein paar Ereignisse unter der Überschrift göttliche Therapie. So unter dem Vorzeichen, ja, was macht denn Gott, wenn einer seiner besten Leute, und ich denke, dass Elia einer seiner besten war, die er damals hatte, wenn es dem so schlecht geht, was macht denn Gott dann? Und wisst ihr, wenn wir jetzt lesen hier, nächster Vers, müssen wir zugeben, Gott macht erstmal gar nichts.
Ja, wie?
Gott macht nichts. Gott macht anscheinend nichts. Denn ihr Lieben, auch wenn Gott nichts macht, macht er etwas, nämlich nichts. Hört sich komisch an. Aber auch das Nichtstun Gottes kann ein therapeutischer Ansatz sein, dort wo wir uns schnelle Veränderung wünschen. Dort, wo wir einem Elia wünschen, dass er schnell auf die Beine kommt, da ist erstmal gar nichts. Gott tut anscheinend nichts. Und ich formuliere es schon persönlich, manchmal gibt es Situationen im Leben und Umstände, wo Gott, wenn es mir zum Davonlaufen ist, dann lässt er mich laufen. Der ließ den Elia laufen. So schnell er konnte, so weit er konnte, bis er nicht mehr konnte. Bitteschön, mach halt. Nichts und niemand hat den Elia aufgehalten. Dem kam keiner entgegen, hat gesagt, stopp. Oder Umleitung. Oder nein, Gott ließ ihn laufen. Gott versuchte dem Elia auch nicht, seine Angst, die er hat, auszureden. Was ist in der Bibel überhaupt? Was ist so ein typischer Angstausredevers? Oder was sind so die typischen Angstausredeworte? Ich hatte es hier Buchstabensalat vorhin, die ersten drei. Fürchte dich nicht. Das könnte der Elia jetzt gut gebrauchen, sagt ihm keiner. Er hat es der Witwe in Zarpat gesagt und wer sagt es ihm? Und selber kann man sich's nicht sagen. Probiert mal euch selber zu sagen, fürchte dich nicht. Das braucht man als Zuspruch und ihm spricht keiner was zu. Gott kommt jetzt auch nicht mit irgendwelchen Ratschlägen. Ratschläge sind nämlich manchmal auch Schläge. Und Gott schlägt nicht noch drauf, wenn es einem Menschen sowieso schon so schlecht geht. Gott kommt nicht mit Ratschlägen. Gott verlangt jetzt nichts von Elia. Er verlangt auch nichts von ihm. Er verlangt auch nichts von mir. So nach dem Motto, zeig mal, dass du stark bist. Nein, er ist schwach. Und man darf auch schwach sein in der Gegenwart Gottes. Und Gott lässt auch so eine geografische Distanz zu. Und ihr Lieben, wir brauchen das. Wir brauchen auch manchmal die geografischen Distanzen. Manchmal reicht schon so eine kurze von zu Hause bis in die Gemeinde. Für ein paar Stunden oder für einen Abend oder für einen Gottesdienst. Und manchmal brauchen wir etwas längere Distanzen. Urlaub, Ferien irgendwo oder irgendwohin. Geografische Distanz ist manchmal auch wichtig. Und Elia ist an einem einsamen Ort. Er ist in der Wüste. Einsame Orte, mitunter kennen wir das gar nicht mehr. Weil immer irgendwas rattert und bläst und dröhnt und rauscht und tickt und takt und flimmert. Und einsame Orte? Würden wir Stille noch aushalten? Und ich glaube, dass Gottes Therapie so grundsätzlich schon im Wartezimmer anfängt. Oder dort, wo wir in der Warteschleife sind. Dort, wo wir warten, ja, tu doch was, mach doch was. Und er tut nichts. Und das Warten gehört auch zu den Dingen, die Gott uns mitunter zutraut. Oder auch zumutet. Und Gott hört sich die Verzweiflung des Elia an, der gebetet hat, es ist genug. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und er antwortet nicht. Er antwortet nicht. Und das Erste, was wirklich passiert, Elia schläft ein. Und ich glaube, dass Schlaf auch therapeutisch ist, dass er Genesung wirken kann oder mitwirken kann auf dem Weg zur Genesung. Und apropos Schlaf, dann würde ich auch dazu sagen, ausreichend Schlaf. Normalerweise definieren wir ausreichende Schlafzeiten immer damit, wenn wir sagen, wenn ich mal endlich wieder ausschlafen kann. Wir kommen aber selten auf die Idee, dass ausreichend Schlaf auch etwas mit rechtzeitig Einschlafen zu tun hat. Ausreichend Schlaf. Und der Elia schläft so lange, bis ihn ein englischer Wecker aufweckt. Und das ist jetzt ein kleines Wortspiel, hat nichts mit England zu tun, sondern bis ihn ein Engel aufweckt. Ein Engel berührt ihn, weckt ihn auf, reicht ihm oder stellt für ihn bereit Brot und Wasser und ermutigt ihn, greift zu und iss und trink. Und so kommt er durch Schlaf, durch Brot und Wasser ins Gleichgewicht des Körpers. Und ob es ihm jetzt wieder gut geht? Nein. Er schläft schon wieder ein. Kaum hat er gegessen, getrunken, zweite Runde Schlaf. Nochmal ausreichend Schlaf, nochmal so lang, bis der englische Wecker erneut klingelt und der Engel ihn erneut berührt und ihn ermutigt. Steh auf und iss und trink. Und Gottes Therapie, obwohl sich gar nicht viel getan hat. Es waren ja alles Dinge, die so ganz normal sich ereignet haben. Und trotzdem ist Gottes Therapie eine ganzheitliche Therapie. Gott hat den ganzen Menschen im Blick. Nicht nur seinen Burnout, sondern auch die Bedürfnisse des Körpers. Nicht nur den Hunger nach Brot und den Durst nach Wasser, sondern auch den Hunger nach Schlaf und nach Ruhe und nach Stille. Gott hat sowohl den Körper als auch die Seele, als auch den Geist im Blick. Und da habe ich ein Bild, wie der Elia da liegt und wie er seine Hände so zum Gebet zusammensteckt und gerade der Moment, wo er sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Vielleicht ahnt ihr schon, da fehlt noch ein großes Stück auf dem Bild, aber das sieht Elia nicht. Wir sehen die andere Wirklichkeit auch nicht. Wir sind so mit dem Diesseits beschäftigt, wie es uns geht und wie wir wieder rauskommen aus der Situation, in der wir drin sind. Könnte man, denke ich ganz oft, könnte man einen Vorhang wegziehen zwischen der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. Wir wären alle erstaunt, wovon wir umgeben sind. Könnte der Elia einen Vorhang wegziehen? Er wäre auch erstaunt. Der Himmel öffnet sich, wenn ein Engel berührt ihn ganz vorsichtig, weckt ihn auf. Aber er rüttelt nicht und schüttelt nicht und wie gesagt, jetzt geht es nicht darum, sei stark und nein, Elia darf schwach sein. Er darf schwach sein, der Engel berührt ihn übrigens an der Stelle, wo man im Judentum sagt, hier am Kopf ist der Eingang, der Zugang zum inneren Menschen. Stichwort Fontanelle, hier pulsiert das Leben. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Mann im Judentum oftmals eine Kippa trägt, damit der Zugang zum inneren Menschen immer geschützt ist. Und an der Stelle berührt ihn der Engel. Am inneren Menschen, Zugang zum inneren Menschen. Was hat der Engel gesagt? Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Ja, und so konnte der Elia in der Kraft der Speise weitergehen. Er ging in der Kraft der Speise 40 Tage, 40 Nächte, bis er an den Berg Horeb kam, den Berg Gottes. Und der ist ganz unten auf der Sinai-Halbinsel. Manchmal heißt der Berg Sinai, manchmal heißt der Berg Horeb, ist aber ein und derselbe Berg. Und dorthin geht Elia bis an den Berg Gottes, den Berg Horeb. Der Berg Horeb, der einst für Mose so wichtig war, an dem Mose das Erlebnis hatte am brennenden Dornbusch, wo sich Gott ihm geoffenbart hat. Und wo später Mose für das Volk und mit dem Volk das Gesetz, die 10 Gebote bekommen hat. Und deswegen steht der Berg Horeb im Judentum für Gottes Nähe. Und da geht der Elia hin. Er geht dahin, aber, seltsam, er verkriecht sich in einer Höhle. War die Sache mit Schlafen und Essen ausreichend in seiner Therapie? Nein. Er verkriecht sich in einer Höhle und dass er noch nicht wieder ganz auf den Beinen ist, sehen wir auch daran, weil Gott empfängt ihn mit den Worten, was machst du hier, Elia? Seltsam. Klingt nicht gerade wie herzlich willkommen, hier bist du richtig, oder? Aber es ist doch der Berg der Gottesnähe. Ja, Elia, was machst du hier? Elia wird von Gott in Frage gestellt. Und Fragen Gottes sind ja nicht deswegen, Gott stellt ja nicht seine Fragen, weil er nicht die Antwort wüsste. Ja, warum fragt er dann? Weil Fragen Gottes uns Menschen helfen, weil er uns die Zunge löst, weil er uns hilft, Dinge zur Sprache zu bringen, auszusprechen. Haben wir alle schon erlebt, dass sich durch eine Aussprache, durch das Benennen einer Sache oder einer Situation der Knoten in uns löst. Vielleicht ist es noch nicht die Lösung an sich, aber die Enge in uns wird weit dadurch, dass wir etwas formulieren, artikulieren und schließlich auch löst Gott nicht nur uns die Zunge, sondern er bringt auch sich ins Gespräch und ermutigt uns, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen. Und Elia antwortet auf die Frage Gottes, was machst du hier? Ja, sagt der Elia, ich hab geeifert für den Herrn und ich bin allein übrig geblieben und mich wollen sie umbringen und nochmal ich. Ob der Elia schon wieder gesund ist, wieder auf den Beinen ist? Ich glaube nicht. Er sieht immer nur das, was er ist, was ich bin. Ich bin allein übrig geblieben. Mich wollen sie umbringen. Ich sehe nur noch das, was ich gemacht habe. Und er sieht gar nicht mehr das, was Gott gemacht hat. Und was hat Gott gemacht? Gestern Abend haben wir es erlebt, gelesen, gehört. Ein ganzes Volk kam zur Gotteserkenntnis. Und der sie hätte anleiten können, wie es jetzt weitergeht, der nimmt seine Beine in die Hand, läuft so schnell er kann, so weit er kann, bis er nicht mehr kann und will sterben. Nur weil die, nur weil die gemeine Isebel einmal mit ihrem Säbel gerasselt hat und gesagt hat, ich bring dich um. Unter Berufung auf ihre Götter, von denen sich erwiesen hat, die gibt's gar nicht. Und da ist der Elia in seiner Höhle und verkriecht sich und hat sich verkrochen. Und er käme aus eigener Kraft, ihr Lieben, er käme aus eigener Kraft nicht raus. Aber Gott hilft ihm dabei. Gott sagt, geh raus aus deiner Höhle. Tritt vor mich hin, verantworte dich vor mir. Und Gott sagt, ich zeig dir was. Siehe, der Herr wird an dir vorübergehen. Ich zeig dir was. Und wenn man in der Bibel mal studiert, diese Worte, wenn es heißt siehe oder siehe der Herr, da passiert immer was. Da gibt's immer was zu entdecken. Siehe der Herr. Und dort, wo wir unsere Blicke erheben zu ihm, kommen wir automatisch in unserer Sicht weg von uns. Dann bin nicht mehr ich und meine Situation im Mittelpunkt, sondern er und sein Wesen und sein Wirken und seine Kraft. Siehe der Herr. Der Herr zeigt dir was. Und dann kam ein starker Wind, der die Felsen zerriss. Aber der Herr war nicht im Wind. Und dann kam ein Erdbeben. Erschütternde Dinge sind passiert, so wie auch im Leben Elias erschütternde Dinge passiert sind. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und dann kam ein Feuer. Aber der Herr muss jetzt im Feuer sein. Er war doch im Feuer auf dem Berg Karmel. Er hat doch mit Feuer geantwortet. Der Herr muss gar nichts. Er kann zwar alles, aber er muss nichts. Ihr Lieben, wir dürfen nicht Gott festlegen, darauf, wie er sein muss und wo er sein muss und wann er sein muss. Und dann kam ein stilles, sanftes Sausen. Ein stilles, sanftes Sausen. Die Engländer lesen in ihrer Bibel a gentle blowing. Und die Übersetzer tun sich schwer, dieses stille, sanfte Sausen in Worte zu fassen, weil es so still war, so sanft, so säuselnd. Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, hat übersetzt, direkt aus dem Hebräischen, ein verschwebendes Schweigen. Daran sieht man, wie schwer das wohl ist, das Wort richtig zu übersetzen, ein verschwebendes Schweigen kam. Und das war Gott. Und Gottes Geist wirkt in der Stille. Und Elia muss wahrscheinlich lernen, Elia war ja so ein Macher, ein Alpha-Mensch, einer, der vorangeht und der alles macht und alles in Bewegung bringt. Ja, das war er. Und er hat Gott irgendwie so festgelegt, dass Gott immer so sein muss. Nein, Gott muss nicht. Gott wirkt auch in der Stille. Und da verhüllt Elia sein Angesicht. Und dann kam erneut die Frage Gottes, was machst du hier, Elia? Was machst du hier? Und leider legt Elia nochmal dieselbe Platte auf. Ich habe geeifert für den Herrn. Und ich bin allein übrig geblieben. Und mich wollen sie umbringen. Und er wiederholt sich im Vers 14 genau das, was in Vers 10 schon mal steht. Ich und nochmal ich. Dem Elia geht es noch nicht gut. Und Gott greift ein und er korrigiert seinen Kurs und sagt zu ihm, Elia, geh zurück. Geh zurück, geh deines Weges, geh zurück. Und ihr Lieben, wenn man ganz unten ist, so wie er ganz unten war, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Geh deines Weges heißt, geh zurück. Und sein Gang zum Berg Horeb, so fromm der gemeint war, wie gesagt, Gottes Nähe. Und da hat das Volk das Gesetz gekriegt und die Gebote. Und da geht er hin, ja, da geht er hin. Aber es hat sich herausgestellt als eine Sackgasse. Sackgasse. Sackgasse, ja. Manche Wege führen in Sackgassen. Apropos Sackgasse, ich persönlich habe mit Sackgassenschildern im Straßenverkehr meine größten Probleme. Ich weiß nicht, ob ich allein so denke, aber wenn ich ein Sackgassenschild sehe, mein erster Gedanke ist, glaube ich nicht. Ich denke, glaube ich nicht. Ich denke, die Leute, die da wohnen, die wollen ihre Ruhe haben und haben sich darauf geeinigt, ach, lass uns mal ein Sackgassenschild hinstellen, dann haben wir unsere Ruhe. Und ich fahre da irgendwo rum und ich weiß, in die Richtung geht's, aber und dann fahre ich rein in die Sackgasse, um festzustellen, die hatten recht, es ist doch eine. Es ist eine Sackgasse. Und dann kriege ich für Bruchteile von Sekunden Panik, also jetzt nicht so richtig, aber wenn ich in der Sackgasse drin bin und das Sackgassenschild ignoriert habe, dann denke ich für Bruchteile von Sekunden, aber wirklich nur ganz kurz, und verwechsel das Sackgassenschild mit einem anderen und denke, ich bin in einer Einbahnstraße. Komischer Gedanke, geht wahrscheinlich nur mir so. Aber Sackgassen sind keine Einbahnstraßen. Ich kann aus jeder Sackgasse, in die ich mich hineinmanövriert habe, auch wieder rauskommen. Und Elia kommt raus und der Herr schickt ihn nach Damaskus. Boah, vom Berg Sinai, Berg Horeb nach Damaskus. Und sagt, salbe Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Elia, Sorge für einen Nachfolger. Sorge für einen Nachfolger, rufe Elisa in die Nachfolge. Und das tut er auch, aber Gott schiebt noch eine Sache nach und er nimmt dem Elia noch eine Zahl, wo der Elia die ganze Zeit sagt, ich bin allein. Nein, sagt der Herr, ich will übrig lassen 7.000. Elia, das ist eine 7 mit 3 0. 7.000 Menschen in Israel, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und der Elia hatte anscheinend keine Ahnung. Der hat immer nur gedacht, ich. Und hat alle anderen mitunter gar nicht gekannt. Und der Herr sagt, es gibt 7.000, die auch nicht dem Baalskult ergeben waren. Und du denkst immer, du bist der Einzige. Es ist zwar unsere letzte Elia-Einheit heute Abend, aber ich möchte euch Mut machen, da noch ein bisschen weiter zu lesen. Und die Elia-Geschichte geht nachher auch in 2. Könige weiter. Und es dauert noch eine Weile, bis Gott ihn tatsächlich zu sich holt, ja. Aber bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Und Elia hat einen weiten Weg vor sich. Und sie und ich, wir auch. Und so wollen wir auf diesem weiten Weg, der vor uns liegt, Gott immer wieder fragen, was willst du, dass ich tun soll? Und vielleicht sogar jemanden in die Nachfolge rufen. Zum Weiterdenken noch ein Anstoß. Wo laufe ich Gefahr, mich geistlich oder psychisch oder körperlich oder alles drei zu erschöpfen? Und gibt es in meinem Leben typische Höhlen, in die hinein ich mich verkrieche? Und darf Gott mich in Frage stellen? Was machst du hier? Und wie kann ich vermeiden, dass ich Einzelkämpfer bin, wenn ich einer bin? Und Elia, wie gesagt, der hat sich eingesetzt für seinen Herrn und er hat sich damit auch ausgesetzt. Menschen, die sich für Gott einsetzen, setzen sich auch aus. Sie setzen sich der Kritik aus, sie setzen sich auch Anfeindungen aus. Ja, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Aber Gott stand dem Elia bei und Elia, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr am ersten Abend da wart, das Alte Testament hört auf mit der Verheißung, ehe der große und schreckliche Tag kommt, wird Elia kommen. Und zu Jesus Zeiten heißt es, er ist gekommen in der Person von Johannes dem Täufer. Nicht als Inkarnation von Johannes dem Täufer, sondern im Geist und in der Kraft des Elia ist Johannes der Täufer gekommen und hat den Weg bereitet für den Herrn Jesus. Lasst uns solche Wegbereiter sein, solche Herolde seines Kommens, so wie auch Elia mal ein Herold war für den König Ahab. Und lasst uns so, ja, wie gesagt, Gott fragen, wo er uns haben will und wo er uns brauchen will. Lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der die Kraft unseres Lebens ist. Und diese Kraft möchte so sein, aber auch bleiben. Und vergib uns, wo wir uns manchmal an irgendwelchen Stellen verhaken oder verausgaben oder uns einschüchtern lassen durch irgendwelches Gerassel oder durch irgendwelche Piekser, die nachher Krisen auslösen bei uns. Wir wollen uns bergen bei dir, fliehen zu dir und dir stillhalten. Und auch darauf achten, dass unser Körper, unser Geist, unsere Seele die Bedürfnisse bekommt, die nur von dir kommen können. Ruhe und Frieden und deine Nähe. Hab Dank, dass du jeden von uns damit beschenken willst. Amen.